Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Sexueller Missbrauch von Kindern.
Zu lebenslanger Haft verurteilt.
Ein Mann tot in einem.
Die Polizei geht von einem Verbrechen.
Überdosis Crime. Ein Podcast mit Chinoa und Saskia. Triggerwarnungen.
Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord oder andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst.
Ich wollte gerade sagen, schön, dass wir hier alle so zusammengekommen sind. Also, das kann ich natürlich trotzdem sagen. Schön, dass wir alle hier so zusammengekommen sind und ihr auch wieder mit dabei seid. Aber heute sind wir an einem ganz besonderen Ort.
Ja, ist schon besonders.
Unüblicher für den Podcast als dein Zuhause.
Ja, aber hier wurde trotzdem schon eine Folge aufgenommen.
Ja.
Denn wir befinden uns in Saskias Küche.
In Saskias Homecastle.
Ihr ahnt's nicht. Es ist hier sehr kuselig. Hier ist wieder unser Licht. Das seht ihr. Wer auch den Videopodcast guckt, sieht, dass ich ein neongelbes Pflaster an meinem Zeigefinger habe.
Sind da Blitze drauf?
Nee, das ist eigentlich ein Prinzessinnen. Das ist von Cinderella, die aus dem Kürbis, weißt du, die Kutsche.
Die Urgeschichte.
Na genau. Und ich habe mich nämlich gestern ganz doll geschnitten. Ich erspare euch die Details, denn das war sehr... Ich erspare es euch.
Reicht bis hier.
Genau, aber das seht ihr jetzt, wenn ihr den Videopodcast seht. Naja, die OGs wissen es.
Na, die Verletzung jetzt nicht direkt, aber das nee. Schon nur ein Pflaster trägt auf jeden Fall.
Wenn ihr wollt, kann ich euch das einblenden, aber ich glaube nicht, dass ihr das sehen wollt.
Stopp.
Naja, andererseits bin ich heute mit dem Fall dran und ich habe... glaube ich, noch nie so viel geschrieben.
Das ist so krass. Sie hat mir erzählt, wie lang der Text ist. Ihr könnt euch auf etwas gefasst machen. Ihr könnt euch zurücklehnen. Ihr könnt euch jetzt die nächste, also ich würde sagen, Dreiviertelstunde mindestens einfach auf einen Fall einlassen, in dem nur Fall erzählt wird.
Ja, es war, ich kann auch gleich vorab sagen, der Fall ist ziemlich grafisch auch. Also kann ich schon mal direkt hier ansprechen, wer das nicht so gut verträgt. Ich werde es davor noch mal sagen und ihr versteht dann auch den ganzen Rest vom Text. Aber, boah, der Fall, der wird uns danach richtig schwer auf dem Herzen liegen, wirklich.
Oha.
Also das ist ja in allen Fällen so, aber gerade weil es so viele Informationen gibt, hat man das Gefühl, man ist irgendwie ja, richtig mit dem Geschehen gewesen. Und das, oh Gott. Boah. Ja, aber ich glaube, wir haben keine Zeit zu verlieren.
Ich denke auch, das wird... eh eine lange Folge.
Yes.
Da müssen wir jetzt nicht noch so viel drum herum quatschen. Wir kommen zu Chinoas Fall und euch jetzt, soweit es geht, viel Spaß beim Hören und hoffen, ihr könnt was aus der Folge mitnehmen.
Genau. Das Erste, das sie wahrnehmen, als sie die alte Scheune betreten, ist ein präsenter Geruch von Heu. Mehrere Ballen sind übereinander gestapelt und stellen fast schon Wände dar. Hatte man hier etwas wie einen Raum errichtet? Eine Stelle sieht plattgelegen aus, als hätte dort noch vor kurzem eine Matratze ihren Platz gefunden. Inmitten des mit Heuballen gestapelten Raumes steht eine große grüne Kiste. Aber noch etwas fällt den Ermittlern in der Scheune auf. Ist das da eine Tür im Boden? Eine Tür mit Grifflöchern oder gar Luftlöchern drin? Als sie öffnen, kommt eine zweite Tür zum Vorschein, die einer großen Gefriertruhe, die in den Boden eingelassen und so vollkommen unbemerkt ist. Um ihr liegt ein Spanngurt. Die Hoffnung der Ermittler steigt, hier ihr Opfer zu finden. Lebend und unversehrt, zumindest physisch. Doch diese Hoffnung sollte mit dem Öffnen der Truhe schnell verloren gehen. Ein paar Tage zuvor. Es ist der 19. Juli 2016. Heute ist es lau in Metamora, Ohio. Genauer gesagt sind hier heute ganz angenehme 21 Grad Celsius. Sierra Jorgen ist 20 Jahre alt und gerade in ihrer Unipause in der Heimat. Die Heimat, die für sie nicht nur Familie bedeutet, sondern auch die Nähe zu ihrer großen Liebe Josh. Sarahs Eltern Sheila und Tom sind mittlerweile geschieden und gründeten beide nochmal ganz eigene Familien, was Sarah mit vielen Halbgeschwistern beschenkte und mit einer Familie, die als Patchwork ziemlich gut funktioniert. Sarah ist Zeit mit ihren Freundinnen und ihrer Familie sehr wichtig und auf Traditionen liegt die 20-Jährige viel Wert. In der Highschool und auch später im College ist Sarah bei den Sportaktivitäten immer vorn mit dabei. An der University of Toledo ist die aktive Studentin in den Studiengang Human Resource Management eingeschrieben. In Deutschland wäre das wahrscheinlich Personalmanagement. Ihr Studium trennt sie aber nicht nur von ihrer Mutter und ihrem Freund Josh, sondern auch von ihrer Tante Tara und ihrem Onkel Howard, die eine ganz besonders wichtige Rolle in Sierras Leben einnehmen. Tara, Howard und deren vier Kinder sind wie eine weitere kleine Familie für sie, die sie immer mit einbeziehen, egal was der Plan ist. Vor allem während der Scheidung ihrer Eltern tut es Sierra gut, diesen Teil der Familie als Rückhalt zu haben. Durch ihren Cousin Nick lernte Sierra dann auch Josh Kolesinski kennen und die Jahre vergingen so schnell, dass Josh und Sierra jetzt plötzlich 7 Jahre zusammen sind. Anders als in anderen Teenager-Beziehungen gibt es bei Sierra und Josh keine On-Off-Phasen oder Liebesdramen. Ihre Beziehung überlebt die aller ihrer Bekannten und alle wichtigen Meilensteine der Jugend erleben sie beide zusammen. Auch das Thema Hochzeit steht zu diesem Zeitpunkt schon im Raum. Die beiden hatten sich sogar auch schon gemeinsam Ringe angeschaut, aber Sierra ist sich sicher, dass sie sich erstmal in Ruhe auf ihr Studium konzentrieren will und sich dann später voll und ganz auf ihren großen Tag konzentrieren kann. Metamora ist die Heimatstadt der beiden und mit nur 600 Einwohnern ein super kleines ländliches Dorf mit mehr Feldern als Grundstücken. Im Laufe von 2016 beginnt Sierra von zu Hause zu studieren, quasi remote, um näher bei Josh sein zu können und um auch schon mal in die Firma ihres Onkels hineinzuschnuppern, bei der sie nach dem Studium eine Stelle sicher hatte. Genau wie an der Uni in Toledo möchte Sierra aber auch zu Hause in Metamora fit und aktiv bleiben und hat dafür vor kurzem ein Fahrrad bei einem Garagenverkauf erstanden. Sie hatte sich unfassbar über ihre neue Errungenschaft gefreut. An diesem Dienstag, dem 19. Juli 2016, sollte das Fahrrad dann nun endlich zum Einsatz kommen. Der erste Test für das violette Rad sollte die ca. 11 Kilometer lange Fahrt von Sierras Haus zu Josh sein. Als sie um ca. 17 Uhr aus dem Haus gehen will, möchte ihre Mutter Sheila eigentlich mit ihr ein Gespräch über ihr anstehendes Auslandssemester beginnen. Sierra hingegen wimmelt ihre Mutter ab und stürzt aus der Tür zu ihrem Fahrrad. Sie schwingt sich auf den Sattel und beginnt ihre Radtour zu Joshs Haus. Dort verbringt das Paar einige Stunden zusammen. Viel länger wollte Sierra auch eigentlich nicht bleiben. Sie weiß nämlich, dass Josh am Abend noch Besuch von einem Freund bekommt. Als es für Sierra dann an der Zeit ist, aufzubrechen, bietet Josh ihr an, sie auf dem Motorrad zu begleiten. Er müsse dann zwar Schrittgeschwindigkeit halten, aber das sollte ja kein Problem sein. Sierra mag die Idee. Die Country Road 6 ist von links und rechts mit dichten Maisfeldern begrenzt. Von genau diesem Ausflug der beiden gibt es Videos, aufgenommen von Josh, die das Paar zeigen, wie sie nebeneinander herfahren. Jetzt sind es nur noch weniger als 2 Kilometer und Sierra sagt Josh, dass sie von hier aus allein weiterfahren wolle. Josh vergewissert sich nochmal, ob sie sich wirklich sicher ist, aber es ist ja noch nicht einmal dunkel und die 10 Minuten würde sie auch alleine schaffen, das versichert sie ihm. Sie würde sich dann aber bei ihm melden, wenn sie zu Hause angekommen war. Das Paar gibt sich einen Abschiedskuss und Josh schaut Sierra noch kurz nach, bevor er sein Motorrad dreht und in die entgegengesetzte Richtung losfährt. Einige Zeit vergeht und Sierra meldet sich immer noch nicht bei Josh. Immerhin hatte er ihr geschrieben, dass er zu Hause angekommen war und wartet jetzt auf die Antwort seiner Freundin. Doch diese bleibt aus. Während Josh mit seinem Kumpel abhängt, schreibt er noch ein paar Mal eine Nachricht an Sierra. Immer noch keine Antwort. Als Sierras Mutter Sheila am Abend aus der Stadt nach Hause kommt, sieht sie schon von Weitem, dass im Zimmer ihrer Tochter in der oberen Etage kein Licht brennt. Sie schaut auf die Uhr. Es ist gerade mal 9:15. Sierra wird wohl kaum schon schlafen gegangen sein. Aber Sierra ist schon 20 Jahre alt und damit mehr oder weniger erwachsen. Sheila erwartet jetzt auch nicht von ihrer Tochter Bescheid zu sagen, wenn sie mal später von ihrem Freund nach Hause kommt. Als die Studentin aber 1 Stunde später immer noch nicht zu Hause ist, beschleicht Sheila ein mulmiges Gefühl. Das verstärkt sich nur noch, als wenige Momente später das Haustelefon klingelt. Josh ist dran und möchte wissen, ob Sheila etwas von Sierra gehört habe. Er mache sich Sorgen. Josh erzählt ihr, dass er mehrmals versucht hatte, Kontakt mit Sierra aufzunehmen, das aber immer wieder kläglich scheiterte. Er erklärt auch, dass Sierra darauf bestanden hatte, die letzten 10 Minuten allein zu fahren und er ihren Wunsch respektierte. Es musste so circa 18:45 gewesen sein, als sich ihre Wege auf der County Road 6 trennten. Die beiden sind skeptisch. Mindestens einer der beiden Personen hätte sie sicher Bescheid gegeben, wenn sie noch irgendwo anders hätte hinfahren wollen. Es war einfach nicht ihre Art, wegzubleiben. Josh, der eigentlich schon im Bett gelegen hatte, zieht sich an und springt in sein Auto. Sheila tut das Gleiche, denn 4 Augen würden mehr sehen als 2. Die beiden fahren die Strecke zwischen den beiden Häusern mehrmals ab und schauen sowohl in der Straße als auch im angrenzenden Graben. Ihre schlimmste Befürchtung ist, dass ein überbreites Fahrzeug Sierra angefahren oder von der Straße gedrängt hatte. Dass die Realität aber viel grausamer ist als ihre schlimmste Befürchtung, ahnen sie nicht. Wie wir schon in deinem letzten Sons of Crime besprochen haben, ist ja die Dunkelheit auf dem Land eine ganz andere als in der Stadt. Und das Einzige, das in dieser Nacht scheint, sind die Sterne und der Mond. Wenn keine Scheinwerfer oder ähnliche Lichtquellen in der Nähe sind, kann man kaum seine Hand vor Augen sehen. Das erschwert Sheila und Josh die Suche nach Sierra und circa 30 Minuten später melden die beiden die 20-Jährige bei der Polizei vermisst. Auch für Sierras Tante Tara, die die beiden auch bald informieren, ist es am wahrscheinlichsten, dass die Studentin möglicherweise von einem Auto gestreift wurde und im schlimmsten Fall verletzt an irgendeinem Ort liegt, an dem man sie im Dunkeln nicht so gut sieht. Das Maisfeld um die Straße herum ist wie ein Labyrinth. Sollte Sierra dort irgendwo sein, könnte es ziemlich lange dauern, sie zu finden. Die Polizei nimmt Sheilas und Joshs Bedenken sehr ernst und verteilt direkt die Aufgaben an mehrere Einsatzkräfte. Einige von ihnen befragen Josh und Sheila über den Ablauf des Tages, irgendwelche Absprachen und zu Sierra generell. Andere Ermittler sind mit der Suche an der Straße und am Feld beschäftigt. 4 Stunden ist Sierra jetzt mittlerweile schon vermisst und eigentlich wären sie in diesem Zeitrahmen bei einer erwachsenen Person nicht übermäßig besorgt, aber die Ermittler finden es verdächtig, dass Sierra weniger als 10 Minuten von ihrem Haus entfernt verschwand. Josh stellt den Ermittlern die Videos zur Verfügung, die er während des Nachhauseweges aufgenommen hatte. Sierra trägt darauf einen Zopf, eine dunkle Sonnenbrille und ein neon-gelb-graues Sportset bestehend aus einem Tanktop und einer Shorts und Trainingsschuhen mit ebenfalls neongelben Details. Sierra trägt auf dem Videomaterial eine Fitbit-Uhr, mit der Träger ihre Trainingseinheiten verfolgen und aufzeichnen können. Einige dieser Modelle können mehr als nur Schritte aufzeichnen, darunter haben auch ein paar eine GPS-Funktion. Die Ermittler hoffen jetzt, dass sie über das GPS irgendwie Sierra ausfindig machen können. Ein Polizist, der gegen Mitternacht noch einmal die Straße abfährt, erblickt im Scheinwerferlicht seines Fahrzeugs etwas Auffälliges. An einer Stelle des Feldes ist der Mais heruntergedrückt und bildet einen schmalen Pfad. Als der Polizist dem Pfad ein paar Meter folgt, kommt ihm bald ein starker Geruch entgegen. Ein Benzingeruch. Auf dem Boden findet er sowas wie einen kleinen Sicherungskasten für Fahrzeuge. Also das wird übersetzt als Automotive Fuses. Ich habe das nachgeguckt. Es war jetzt nicht zu 100%. Deswegen ist es aber ein Teil eines Fahrzeugs. Dieser musste eben von irgendeiner Art Fahrzeug abgefallen sein und liegt dort jetzt. Und er inspiziert dann auch die Stelle an der Straße herum und findet im Graben eine Herrensonnenbrille, die nicht Sierra zugeordnet werden kann. Aber da ist noch etwas tiefer im Maisfeld. Etwas reflektiert das Licht seiner Taschenlampe. Als er jetzt näher herangeht, findet er ein violettes Fahrrad. Eines, das auf die Beschreibung des Rads passt, das Sierra vor kurzem erstanden hatte. Es liegt dort nicht einfach nur, sondern es steht auf dem Ständer und es wurde so tief im Feld abgestellt, dass es von der Straße nicht direkt ersichtlich ist. Wenn es nach den Ermittlern geht, haben sie es hier mit einem Entführungsfall zu tun, bei dem schnelles Handeln erforderlich ist. Die lokalen Behörden des kleinen Ortes ziehen das FBI zu Rate. Sie wissen, in diesem Fall können sie allein nichts ausrichten. Sierras Fahrrad hatten sie gefunden, aber nicht sie. Das FBI findet mehrere Stunden später am Fahrrad Blutspuren an den Griffen und am Sattel. Am Tatort, der mit Hilfe des FBIs noch genauer durchforstet wird, können noch einige andere Fundgegenstände sichergestellt werden. Eine Damensonnenbrille, eine neongrüne Socke und ein orangener Schraubenzieher mit Blutspritzern drauf. Die Damensonnenbrille und die Socke identifiziert Josh als Sierras. Den Schraubenzieher habe sie nicht bei sich getragen. Den Ermittlern fällt aber noch etwas auf. Eine Reifenspur, die nicht von einem Fahrrad stammen kann, weil sie dicker ist, aber von einem Fahrzeug mit zwei Rädern stammen muss. Am ehesten von einem Motorrad. Die Anteilnahme im Ort ist riesig. Der Großteil der Menschen des kleinen Ortes trifft sich an Sierras ehemaliger Highschool, um die Suche nach der Studentin zu organisieren. Diese Suche ist im Endeffekt riesengroß, aber extrem chaotisch und folgt eigentlich gar keinem System. Andere Freiwillige hingegen gehen mit Flugblättern und Fotos von ihr von Tür zu Tür. Das sorgt dafür, dass bald jeder von ihrem Verschwinden weiß. Es gibt zwei Zeugenaussagen vom Abend des Verschwindens, die die Ermittler als relevant ansehen. Gegen 19.30 Uhr will eine ortsansässige Frau am Straßenrand ein verlassenes Fahrrad gesehen haben. Als sie genauer hinschaute, vermutete sie einen Mann zu sehen, der ein paar Meter tief im Maisfeld hockte. Sie konnte ihn ganz gut sehen, denn er trug eine auffällige rote Shorts. Zu dieser Zeit dachte sich die Frau aber nicht viel dabei. Allerhöchstens ging sie davon aus, dass irgendein Fahrradfahrer seine Notdurft im Feld verrichtete. Und kurz darauf meldet sich dann noch ein Bauer bei der Polizei. Er war mit seinem Sohn auf der County Road 6 unterwegs, als sie am Straßenrand einen schwarzen Motorradhelm erblicken. Der Sohn steigt dann aus und packt den Helm auf die Ladefläche des Trucks. Aus welcher Intention auch immer sie das taten, wissen wir nicht. Aber auch wenn die beiden irgendeine andere Absicht gehabt hatten, hatten sie somit ein Beweisstück sichergestellt. Ein Beweisstück, was vielleicht sonst vom Täter vom Tatort wieder geholt worden wäre.
Ja.
Im Zweifelsfall. Also die Ermittler hätten diesen Hinweis sonst nicht. Der Helm weist nämlich an zwei Stellen Blutspuren auf. Sowohl außen als auch innen im Futter hatte eine flüssige rote Substanz ihre Spuren hinterlassen. Die Spur außen bildet einen blutigen Handabdruck. Zusammen mit der Reifenspur, die am Tatort gefunden wurde, ergibt sich nun eine Vermutung. War der Entführer mit dem Motorrad gekommen? Das ist der Grund, warum Josh Kolesinski in den Fokus der Ermittler rückt. Er war am Tag des Verschwindens mit seinem Motorrad unterwegs gewesen und die letzte Person, die Sierra lebend gesehen hatte.
Ey.
Sierras Familie hat bisher noch mit keiner Faser daran gedacht, dass Josh für Sierras Verschwinden verantwortlich sein könnte. Sie kennen ihn schon, seit er ganz jung ist, und auch er bedeutet Sierras Eltern extrem viel. Josh lässt bereitwillig die Ermittler sein Zuhause, sein Auto und sein Motorrad inspizieren, gibt freiwillig DNA ab und zeigt den Ermittlern, dass sein Helm zu Hause ist. Jetzt könnte man sagen, okay, aber viele Leute haben mehr als einen Helm zu Hause. Und das kann ich auch nicht verneinen. Aber in den Handyvideos, die wir vom Tatabend haben, sieht man, dass Josh gar keinen Helm trägt.
Oh.
Und laut meiner Recherche besteht eine Helmpflicht in Ohio nur bis zum 18. Geburtstag und danach kann jeder selbst entscheiden, ob er einen Helm tragen will oder nicht. Das ist von Bundesstaat zu Bundesstaat tatsächlich unterschiedlich.
Verantwortungslos.
Josh trifft die Verdächtigung seiner Person sehr hart. Gleichzeitig versteht er aber auch, dass es wichtig ist, dass er all diese Informationen gibt, damit die Ermittler ihn ausschließen und mit der Suche fortfahren können. Das Maisfeld ist so unübersichtlich, dass es so wirkt, als würden sie die Nadel im Heuhaufen suchen. Aus diesem Grund überfliegt die Polizei und das FBI das Gebiet mit Helikoptern und sogar Privatpersonen setzen ihre Drohnen ein, um Sierra zu finden. Parallel dazu erhalten die Ermittler eine weitere Fährte. In den Systemen der Behörden wird nun nach lokalen Straftätern gesucht, die vielleicht sogar schon mal in eine Körperverletzung oder einen ähnlich schweren Delikt involviert waren. Und sie planen, die Menschen, die das ihr System ausspuckte, zu befragen. Einer von ihnen ist der 57-jährige James Wally. James Wally ist ein Mann, der, wenn er Selfies von sich macht, und davon gibt es reichlich, auf den Fotos extrem auf coolen Typen macht. Seine Haare sind kurz und seine Mundwinkel gehen im entspannten Zustand eher nach unten. Er ist eher beleibt und trägt einen kurzen, stoppeligen Kinnbart, in den sich schon das ein oder andere graue Haar verirrt hat. James Wally wuchs als mittleres Kind mit zwei Geschwistern zunächst unter der Erziehung seines alkoholsüchtigen, gewalttätigen Vaters auf. Die Gewalt richtet sich dabei am ehesten auf seine Mutter Florence. So haben die Kinder einmal erlebt, wie ihr Vater das Telefon aus der Wand riss, damit Florence keine Hilfe rufen konnte, oder wie sie von ihm mit einem Jagdmesser durch die Wohnung getrieben wurde.
Oha.
Als James Wally 5 Jahre alt ist, lassen sich seine Eltern scheiden und seine Mutter erhält das alleinige Sorgerecht über die drei Kinder. Später heiratete Florence erneut einen Mann, unter dessen der Alltag weniger gewalttätig, dafür aber mehr militärisch und geordnet ablief. James wurde damals als hyperaktives Kind beschrieben, das sich nach der uneingeschränkten Aufmerksamkeit seiner Mutter sehnte. Und in der Schule ist James eigentlich sehr aufgeschlossen. Zugegeben manchmal ein bisschen zu ehrlich, denn er spricht das aus, was sich andere nur denken. Den Abschluss machte James an der Evergreen High School, auf der gleichen Schule, auf die Sierra und Josh später gehen sollten. Frühere Freunde beschreiben ihn als wilden Typen und ehrlich gesagt sieht er für mich aber nicht so aus, der sich immer ein bisschen jünger verhält, als er eigentlich war. Mhm. Was ihn aber bis ins Erwachsenenalter begleitet, ist eine ganz bestimmte Vorliebe, und zwar der Konsum von Marihuana. Lange tummeln sich in seinem Vorstrafenregister nur Strafen zum Anbau und zum Besitz dieser Substanz, bis 1990 ein Vorfall hinzukommt, der Sierras Fall auffällig ähnelt. Am 4. Juli 1990 ist die 26-jährige Robin Gardiner mit ihrem Fahrrad auf dem Weg nach Hause und ist auch schon fast dort angekommen, als sie hinter sich in der Ferne einen Truck hört. Sie fährt näher an den Straßenrand heran, damit sie sich nicht in die Quere kommen, doch der Truck fährt nicht an ihr vorbei. Stattdessen streift er das Hinterrad der 26-Jährigen und Robin fällt über den Lenker und danach steigt James Wally aus und fragt sie, ob alles okay sei. Sie antwortet dann mit Ja. Und als sie sich dann umdreht, um nach ihrem Fahrrad zu schauen, trifft sie von hinten einen Schlag auf den Kopf. James Wally hält einen Hammer in der Hand. Als nächstes hält er ihr einen Schraubenzieher an den Hals und droht ihr, sie zu töten, wenn sie nicht in seinen Truck steige. Er schiebt sie in die Beifahrerseite und versucht, ihr Handschellen anzulegen. Bei der rechten Hand hatte er es schon geschafft, aber Robin kämpft dagegen an, dass er ihre linke Hand zu greifen bekommt. Robin schreit und schreit, aber niemand kann sie hören. Plötzlich ergreift die 26-Jährige ihre Chance. James Wally hört in der Ferne ein Motorrad näher kommen, wird dadurch eine Sekunde unaufmerksam und genau in dieser Sekunde zieht Robin Gardiner ihre Hand weg und flüchtet aus der Fahrertür. Als kurz darauf der Motorradfahrer auf ihrer Höhe ist, gestikuliert sie ganz wild und ohne dass der Mann weiß, was sie eigentlich von ihm will, lässt er sie auf sein Motorrad springen und fährt dann davon. Robin gibt ihm dann die Richtung zum Haus ihrer Mutter. Und als sie dort angekommen sind, erklärt sie dann sowohl ihm als auch ihrer Mutter, was ihr gerade zugestoßen war. Die Gruppe informiert dann die Polizei und die fahren dann zum Tatort. Zu ihrer Verwunderung ist der Täter sogar noch da. Er erklärt den Ermittlern, dass Robin ihm auf der Straße keinen Platz gelassen habe und er nicht verhindern konnte, sie anzufahren. Angeblich sei Robin dann sofort extrem hysterisch geworden, als er ihr nur aufhelfen wollte und sei dann auf einmal weggerannt. Er sagt selbst, dass er dann versucht habe, sie mit Handschellen zu fesseln, aber nur damit sie nicht wegläuft, er Hilfe holen kann und der Unfall dokumentiert wird, weil das war ihm besonders wichtig. Robin trägt eine Schädelfraktur und eine Gehirnerschütterung vom Schlag auf den Kopf davon. Weil es für niemanden einen Zweifel gibt, an diesem Fall wird James Wally für versuchte Entführung und Misshandlung schuldig befunden und erhält eine Haftstrafe von 6 bis 10 Jahren, wird aber nach 3 Jahren wegen guter Führung wieder freigelassen. James wohnt schon sein gesamtes Leben an nur einem Ort und hierher kehrt er dann auch nach seiner Haftstrafe zurück. Auf dem Grundstück stehen mehrere Gebäude, darunter eine Scheune und eine Kfz-Werkstatt, in der er an seinem Motorrad herumschraubt. James kümmert sich schon länger um seine alte und kranke Mutter Florence und übernimmt im Wesentlichen die Pflege für sie. Die Beziehung zwischen James und seiner Mutter sei Berichten zufolge immer etwas seltsam gewesen. Einer seiner Freunde erzählte, dass er und seine Mutter manchmal Gras zusammen rauchten und sich dabei explizite Videos anschauten. Damit deutete er auf Videos pornografischer Natur hin. Bei vielen seiner Familienmitglieder wird eine psychische Krankheit oder Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. So zum Beispiel auch bei seinem Bruder. Er leide nachweislich an einer Schizophrenie. James Wally selbst hatte bis zum Zeitpunkt unseres Falles selbst noch nie eine psychische Behandlung oder Einschätzung vornehmen lassen. Am 21. Juli 2016 stehen die Ermittler vor James Wallys Tür. Zu diesem Besuch gibt es auch Tonaufnahmen. Ihr könnt euch die auch anhören, wenn ihr wollt. Aber nur, wenn ihr extrem wütend werden möchtet. Also das sollte euch vorher bewusst sein. Er ist nämlich extrem abweisend, frech und ja, meiner Meinung nach auch ein bisschen vorlaut zu den Ermittlern. Sie erzählen ihm, dass eine junge Frau vermisst wird. Und das Erste, das er darauf sagt, ist: Ich renne nicht draußen rum und bringe irgendwelche Chicks um, Kumpel. Danach erwähnt er, dass er gerade Online-Dating betreiben würde und, Zitat, rate mal, sie war schon hier und ist lebend wieder zu Hause angekommen. Zitat Ende. Er lässt die Ermittler widerwillig ins Haus, um einmal einen Blick hineinzuwerfen. Und vor einer Tür bleibt er dann stehen und sagt: Das hier ist mein Zimmer, keine Leichen. Man merkt deutlich während der ganzen Zeit, dass James Wally die Ermittler einfach nur aus dem Haus haben will. Und daraus macht er auch vor ihnen kein Geheimnis. Im Haus selbst finden sie keine Hinweise auf Sierra. Genauer gesagt kommt ihnen gar nichts verdächtig vor. Auf Nachfrage der Polizei erklärt er, dass er am Abend des Verschwindens mit seinem Motorrad unterwegs war. Dann habe irgendwas in seinem Motorrad nicht gestimmt, sodass er rechts ranfuhr, um nachzusehen. Da seien ihm dann zwei Fahrräder im Graben neben den Maisfeldern aufgefallen. Als sein Motorrad den Geist aufgegeben hatte, war er zu den Fahrrädern rübergegangen und hat sogar kurz überlegt, mit einem der herrenlosen Fahrräder zurück nach Hause zu fahren. Er habe sich dann aber dagegen entschieden und sein Motorrad durchs Maisfeld nach Hause geschoben. James erzählt den Ermittlern, dass er da wohl seinen Helm, seine Sonnenbrille und ja, einen Sicherungskasten, aber auch einen Schraubenzieher verloren hatte. Und hier werden die Ermittler hellhörig, denn dass all diese Gegenstände gefunden wurden, war bisher noch nicht durch die Medien gegangen. Auf die Frage, was er dann danach gemacht habe, sagt er, den restlichen Abend wäre er dann nur noch zu Hause gewesen. Während James dann mit ihnen redet, fällt den Polizisten auf, dass er an den Armen Kratzer und am Bein einen blauen Fleck hat. Zeitgleich zu dem Besuch bei James erwirken andere Ermittler einen Durchsuchungsbefehl für Wallys Grundstück und alle seine Gebäude. Und jetzt gehen wir wieder zu der Situation vom Anfang zurück. Die Ermittler stehen nun also in dieser Scheune, die Heuballen sind zu einem Raum gestapelt. Es wirkt, als habe auf einem der Heuballen eine Matratze gelegen, die da jetzt aber nicht mehr ist. An der Wand der Scheune lehnt eine Sperrholzplatte und als sie diese wegnehmen, kommt eine Luftmatratze zum Vorschein, aus der die Luft zum Teil herausgelassen wurde. Vor den Heuballen steht die große grüne Kiste. In ihr finden die Ermittler alle möglichen Bondage-Utensilien und extrem viele Ziploc-Tüten mit Beschriftungen darauf. Und darauf steht, was drin ist: Spitzen-BHs und Unterhose, schwarzes Spitzenkleid, um nochmal zwei zu nennen. In diesen zahlreichen Tüten befindet sich die unterschiedlichste Reizwäsche für Damen, Strumpfhosen und auch Tube-Tops. Jedes einzeln beschriftet und sorgfältig verstaut. Die meisten von den Sachen wirken neu, bis auf eine violette Damenunterhose mit Blutflecken darin.
Oh, ich hab so Gänsehaut.
Außerdem werden in der Scheune Klebeband, eine Überwachungskamera, also so eine Nannycam, Latexhandschuhe sowie Erwachsenenwindeln, Schaufeln, Messer und Schusswaffen gefunden.
Nein, 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 nein. Oh Gott, Leute, sorry, dass ich dazwischen rede. Ich kann gerade nicht an mir halten.
Ja, ich finde es verständlich. Es wirkt fast wie ein Ort, der für das Ausleben sadistischer Fantasien genutzt wird. Und teilweise stimmt James Wally da auch zu. Er wolle nämlich eine Karriere als Produzent für Erwachsenenfilme starten und in dem Zuge würde er manchmal diese abgepackte Reizwäsche an Frauen verschenken. Und er sagt dann: Was ist falsch daran? Die mögen das. Ich würde das nicht mögen, sage ich euch ganz ehrlich. Dann stoßen die Ermittler auf die zunächst unscheinbare, mit Heu bedeckte Tür im Boden der Scheune. Als sie die erste Tür, die Luftlöcher vorweist, entfernen, kommt der Gefrierschrank zum Vorschein. Sie öffnen die Tür, die noch etwas Hoffnung birgt. Doch in dem Gefrierschrank ist nichts. Man kann dem Geruch entnehmen, dass er kürzlich gründlich mit Bleiche gereinigt wurde. Außerdem ist die Gefriertruhe von innen mit einem Teppichboden verkleidet, der deutlich lärmisolierend wirkt. Der Gefrierschrank ist mit einem Spanngurt umzogen. James hat eine für ihn ganz plausible Erklärung für den kleinen Raum unter der Scheune. Wie soll es anders sein? Er würde dort hin und wieder sein Gras aufbewahren, damit es nicht gefunden wird. Auch die Durchsuchung seiner beiden Trucks lässt ihn nicht weniger verdächtig wirken. In ihnen können folgende Gegenstände sichergestellt werden: Kabelbinder, Handschuhe, Handschellen, Seile und Skimasken. All das reicht logischerweise aus, um James Wally zu verhaften und ihn der Entführung an Sierra Jorgen anzuklagen. Und das, trotzdem sie bisher noch keine speziellen Hinweise von ihr vor Ort gefunden haben. Also, wo ist Sierra? In einer weiteren Befragung sagt James Wally, wenn ich eine Chick angehen würde, er nennt die ganze Zeit sie nur Chick, würde ich dann Hinweise hinterlassen? Generell ist er auch hier in der Befragung im Verhalten sehr auffällig. Er nennt die befragenden Ermittler immer wieder Dude, also Kumpel, sogar die weibliche Ermittlerin, und die antwortet ihm dann, ich bin nicht ein Dude. Ob er das zur Kenntnis nimmt oder nicht, wissen wir nicht. Jedenfalls reagiert er nicht drauf. Zeitgleich wird auf Grundlage des Durchsuchungsbefehls immer noch James' Grundstück durchsucht und sowohl der Keller auf den Kopf gestellt als auch der Teich ausgepumpt. Aber weit und breit können auch Leichenspürhunde keine Fährte von Sierra aufnehmen. Am Tag darauf meldet sich ein örtlicher Farmer bei der Polizei. Er hatte sein Maisfeld abgesucht und dabei einen Fleck aufgelockerter Erde gefunden. Die Ermittler sind sofort alarmiert. Die Maispflanzen rundherum sind plattgetreten und die Stelle sieht aus wie ein Grab. Aber als sie das Loch, das dort einst war, wieder zum Vorschein bringen, finden sie rein gar nichts. Die Polizei vermutet jetzt, dass das Loch nur ausgehoben wurde, um die Behörden zu verwirren und dass sich Sierra gar nicht mehr so weit entfernt befand. Also durchsuchen sie das Maisfeld genauer und dabei fällt ihnen eine Schleifspur auf. Dann, 180 Meter entfernt vom ersten Loch, schlägt ein Leichenspürhund bei einer weiteren Stelle aufgelockerter Erde an. Vorsichtig beginnen sie jetzt zu graben, bis sie unten am Boden des Loches einen toten Körper einer jungen Frau finden. Sie ist es. Sie erkennt Sierra. Sierras Familie ist gerade beisammen, als sie den Anruf erhalten. So lange hatten sie auf eine Rückmeldung der Behörden gehofft, aber nun bestätigte sich ihr schlimmster Albtraum. Sierra ist tot. Alle im Haus brechen in Tränen aus und das Geräusch des kollektiven Weinens verfolgt Sierras Tante Tara bis heute noch, sagt sie. Sie sagt, es sei das Traumatischste, das sie jemals gehört hat. Die Ermittler versuchen, Sierras Leiche jetzt so behutsam wie nur möglich aus dem Loch zu holen, ohne Hinweise zu zerstören. Der Zustand der Leiche ist für viele Ermittler vor Ort nur schwer zu ertragen. Ich werde jetzt den Zustand einmal kurz genauer beschreiben, weil es für den weiteren Verlauf relativ wichtig ist. Aber wenn ihr es nicht hören könnt, dann könnt ihr auch skippen und werdet den Rest trotzdem verstehen. Sierras Leiche wird auf dem Bauch liegend gefunden. Ihr Kopf ist zur Seite gelegt und in ihrem Haar ist Heu. Sierras Handgelenke sind mit Handschellen fixiert und ihre Knöchel mit Klebeband zusammengebunden. Hinter dem Rücken verbindet ein Seil ihre Füße und ihre Arme. Es ist ein sogenannter Hogtie, ein bestimmter Fesselungsknoten. An ihrem Körper trägt Sierra ein Spitzenbandeau und eine Erwachsenenwindel. In ihrem Mund wird eine Art Knebel gefunden, der aus einem riesigen Gummi-Hundespielzeug und einem Seil bestand, das der Täter hinter ihrem Kopf zuknotete. Die Rechtsmedizin bestätigt, dass die Todesursache Ersticken war. Es wurde so viel Kraft aufgewendet, den Knebel in den Mund zu drücken, dass mehrere Zähne abbrachen. Das Hundespielzeug blockierte dann die komplette Luftzufuhr, woran Sierra letztendlich erstickte. Dazu kommen eine Schädelfraktur, eine Augenhöhlenfraktur und Prellungen des linken Beines. Mit den menschlichen Überresten zusammen werden Gummihandschuhe gefunden, die zum DNA-Abgleich eingeschickt werden. Außerhalb des Loches werden dann noch menschliche Fäkalien gefunden. Der Hauptverdächtige James Wally sieht sich nun vor Gericht mit insgesamt 19 Anklagen konfrontiert. Er wird in folgenden Punkten angeklagt. 2 Fälle von Abduction, 4 Fälle von Kidnapping. Im Deutschen ist die Übersetzung für beides Entführung. Ich komme aber gleich noch zum Unterschied. 2 Fälle schwerer Körperverletzung, 2 Fälle von Mord, 2 Fälle von schwerem Mord, schwerem Raub in 2 Fällen, Besitz von kriminellen Werkzeugen, grobe Misshandlung einer Leiche, Manipulation von Beweismitteln und Waffenbesitz unter Auflagen in 2 Fällen. Also eine ganze Menge. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Abduction und Kidnapping? Wie gesagt, das heißt beides im Deutschen Entführung. Und um ehrlich zu sein, unterscheiden sich die beiden Taten in sehr vielen Punkten, aber vor allem in der Absicht des Täters. Beim Kidnapping ist die Absicht der Person, die Straftat, also die Entführung zu begehen, unerheblich. Bei der Abduction ist die Absicht bei der Entführung nicht unerheblich, was bedeutet, dass eine Person nur dann für eine Entführung verantwortlich ist, wenn dahinter eine böse Absicht steckt. Und ich habe mir noch eine Frage gestellt. Warum so viele Anklagen in mehreren Fällen, wenn es allein ein Opfer, also Sierra Jorgen, gibt? Und dazu waren mir nicht sonderlich viele Quellen zugänglich. Aber laut meiner Recherche werden hier auch mutmaßliche Verstöße herangezogen und geltend gemacht, die sich aus Unterabschnitten eines Gesetzes, das heißt Ohio Revised Code, ergeben. Und es steht nämlich die starke Vermutung im Raum, dass James Wally kein Einzeltäter ist. Und das untermauern wohl auch Erklärungen aus dem Durchsuchungsbefehl, die nicht öffentlich zugänglich sind. Also es gibt vielleicht Informationen, die wir auch gar nicht darüber wissen.
Ja, Surprise kann ich mir ganz gut vorstellen bei dem Mann.
Ja. Im März 2018 präsentiert die Staatsanwaltschaft ihre Beweise und Indizien. Das Blut auf Wallys Helm stammte von Sierra. Die Rechtsmedizinerin sagt weiterhin, dass die Prellungen am Körper der Studentin vom Sturz auf die Straße herrühren könnten. Die Augenhöhlen und Schädelfraktur hingegen müssen ihr mit einem stumpfen Gegenstand, am ehesten mit einem Helm, zugefügt worden sein. Die Rechtsmedizinerin fährt fort. Die Erstickung mit dem Hundespielzeug muss ca. 10 Minuten gedauert haben. Einen sexuellen Übergriff schließt sie aus. Die Handschuhe, die zusammen mit Sierras Leiche gefunden wurden, wiesen sowohl DNA von Sierra, aber auch von James Wally auf. Und auch das DNA-Profil von der violetten Unterhose in James' Scheune passt zu dem von Sierra Joggin. Ihre DNA wird auch auf der Luftmatratze in der Scheune nachgewiesen und die Erwachsenenwindel, die Sierra am Körper trug, passte zu denen, die ebenfalls in der Scheune gefunden wurden. Die Staatsanwaltschaft präsentiert auch die Computerdaten, die sichergestellt werden konnten. So hatte James Wally am Abend des Verschwindens gewalttätige pornografische Inhalte geschaut und Suchanfragen abgegeben wie zusammengeschlagene Teenager, Strangulation oder Hogtie, also das ist diese spezielle Fesselungstechnik. Auch die Telefone ergeben einen Hinweis. In der Nacht des Verschwindens wählen sich Sierras und auch James' Telefone zur gleichen Zeit am gleichen Sendemasten ein und das sogar zweimal. Als bräuchte es jetzt noch weitere Beweise, fährt die Staatsanwaltschaft fort. Ein Schlüssel an James Wallys Schlüsselanhänger passt zu den Handschellen an Sierras Handgelenken. Auch Überwachungskameraaufnahmen von diesem Tag werden herangezogen. Unmittelbar am Tatort gibt es ja keine Kameras, sonst wäre der Fall schnell gelöst worden, aber dafür an anderen Orten in der Stadt. Diese zeichnen James Wally mit dem Motorrad auf und nur wenig später fährt er in die gleiche Richtung mit seinem Truck. Hier vermuten die Experten, sei er nochmal mit dem Auto zurück zum Tatort gefahren, um Sierra mit dem Truck zu verschleppen. Die Liste der Beweise scheint endlos. Aber eine Sache passt nicht. Unter Sierras Fingernägeln wird eine männliche DNA festgestellt, die weder zu den Männern in ihrem Leben passt, noch zum Hauptverdächtigen James Wally. Das wirft die Frage auf, ob Wally möglicherweise Hilfe bei der Tat hatte. Auch die tiefen Löcher im Lehmboden des Maisfelds hatte er unwahrscheinlich allein ausheben können. Das hätte extrem körperlich anstrengend sein müssen und auch extrem lange gedauert haben. Auch Robin Gardiner wird von der Staatsanwaltschaft im Zeugenstand befragt. Sie soll noch einmal vom Vorfall 1990 erzählen und wie es ihr gelang, sich von James Wally loszureißen. Sie will die Parallele zu ihrem und Sierras Fall klar machen und aufzeigen, dass James Wally Wiederholungstäter ist. Zur Sprache kommt auch eine Bemerkung, die er nach seiner Haft damals gegenüber eines Betreuers getroffen hatte. Zu ihm habe James nämlich gesagt, er habe aus seinen Taten gelernt und würde ganz klar das nächste Opfer begraben, damit es ihm nicht wieder auf die Füße fällt. Die Ärzte, die für die Verhandlung herangezogen werden, diagnostizieren James Wally eine antisoziale Persönlichkeitsstörung, eine Marihuanasucht, Depressionen, Paranoia und eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Die Staatsanwaltschaft rekonstruiert den Tathergang wie folgt. Nachdem Josh und Sierra sich verabschiedeten, sah James Wally Sierra allein auf ihrem Fahrrad. Entweder ist er dann vorgefahren und hatte sich im Maisfeld versteckt oder auf sie gewartet, oder er habe ihren Hinterreifen touchiert, also gestreift, wie auch schon 1990 bei Robin Gardiner, und so sei die 20-Jährige zu Fall gekommen. Danach hatte er sie gefesselt und ihr den Mund zugeklebt. Ihr Fahrrad hatte er kurzerhand ins Maisfeld gezogen, damit es kein Aufsehen erregt. Er rief seinen Bruder Mark an, um ihn und sein defektes Motorrad abzuholen. Dann schnallten sie das Motorrad auf den Truck und fuhren zum Hof zurück. Sierra ließ er im Feld liegen. Damit es nicht auffällt, wartete James Wally ca. eine Stunde, bevor er sich in seinen Truck setzte und wieder zum Tatort fuhr, um Sierra in seine Scheune zu holen. Zu der Zeit, als alle dann nach Sierra suchten, war sie schon unter James Wallys Scheune. Er zog sie aus und zog ihr die Reizwäsche und die Windel an. Die Verteidigung hingegen fährt zwei verschiedene Taktiken. In der ersten Theorie, die sie präsentieren, wollte jemand James Wally eine solche Tat anhängen, weil er wusste, dass er mal eine ähnliche Tat begangen hatte. In der zweiten Theorie stützte sich die Verteidigung darauf, dass, wenn er es war, die Tat unmöglich alleine begangen haben könnte. Das würde dann auch die andere DNA erklären, die noch unbekannt ist. Das, was sie aber eigentlich nur vermeiden wollen, ist nämlich eine Todesstrafe. Für mehr sehen sie hier jetzt auch nicht viel Spielraum, obwohl ihr Mandant weiterhin beteuert, nichts mit dem Mord zu tun zu haben. Aber die Jury geht mit den Darstellungen der Staatsanwaltschaft mit und befindet James Wally in allen 19 Anklagepunkten für schuldig. Die Empfehlung der Jury: Todesstrafe für James Wally. Am 16. April wird ein Richter Wally final verurteilen. Vorher jedoch wendet sich der Angeklagte in einem 45-minütigen Monolog an Sierras Angehörige. Er beteuert nochmal, mit der Tat nichts zu tun zu haben. Auch diesen Monolog könnt ihr euch angucken. Gilt das Gleiche wie für das andere. Es ist wirklich einfach nur Nonsens, was er erzählt die ganze Zeit. Und jetzt sagt er aber was, was seine Verteidigung unruhig werden lässt. Und das heißt schon was. Er sagt: Fragt mich nicht, warum sie nicht vergewaltigt wurde. Sie war ein schönes Mädchen, aber sie wurde es nicht und darüber bin ich froh. Und in diesem Moment steht Sierras Familie auf und geht aus dem Gerichtssaal. Sie können sich das nicht mit anhören. Ja, James wird jetzt aufgefordert, sein Statement zu Ende zu bringen und das macht er dann auch. Am 16. März 2018 wird James Wally von einem Richter zum Tode verurteilt. Initial wird das Hinrichtungsdatum für den 3. Juni 2019 festgelegt. Heute wissen wir, zur Hinrichtung kam es bisher nicht. Das Datum wurde mittels Anträgen immer wieder nach hinten verschoben und steht jetzt länger schon für den 20. Mai 2025, also fast genau in einem Jahr, an. James Wally selbst ist sich aber sicher, dass diese Strafe nie ausgeführt wird. Der Prozess der Datumsverschiebung wird sich sein ganzes restliches Leben hinziehen. Das sagt er auch in einem Interview. Er ist sich also sicher, er wird eines natürlichen Todes sterben. Es ist auch richtig krass, in dem Interview sagt die Interviewerin, you will be killed. Und er sagt dann richtig, richtig geschockt, killed? So, als ob ihn das jetzt dolle überrascht.
Das, als wäre das keine Option für
genau.
ihn.
Genau, er ist sich super sicher, dass das sich so lange hinauszögert.
Krass.
Ja. Ja, er ist der Meinung, er wird eines natürlichen Todes sterben. Anders als Sierra Jorgen, die durch ihn und seine sadistische, mörderische Art ihr Leben verlor. Dabei sind sich aber einige Menschen sicher, dass der Mord an der 20-jährigen Studentin vielleicht sogar hätte verhindert werden können. Nach der Tat an Robin Gardiner wurde er nach 3 Jahren wegen guter Führung entlassen. Und selbst wenn er die vorgegebene Haft verbüßt hätte, wäre er zu diesem Zeitpunkt trotzdem wieder frei gewesen. Aber was ist mit Claudia Tinsley, einer jungen Frau, die nach einer gemeinsamen Nacht mit James Wally in den 90er Jahren nie wieder gesehen wurde? Die Ermittler wissen zu dieser Zeit, dass James sie zuletzt lebend gesehen hat, aber konnten eigenen Angaben nach damals nichts beweisen. Ist James Wally möglicherweise ein zweifacher Mörder oder sogar ein Serienmörder? Fragt man ihn, dann ist er gar nichts davon. Das mit Robin Gardiner, ja, das ist passiert, aber laut ihm war das einfach nur ein Missverständnis. Mit Sierras Tod bleibt ein großes Loch in der Familie zurück. Josh vermisste Sierra, gab aber nie die Hoffnung auf, dass es für ihn irgendwann besser wird. 2021 gaben sich Josh und seine heutige Ehefrau das Ja-Wort. Sierras Familie ist zufrieden mit dem Urteil und der Vollstreckung der Todesstrafe. Das gibt ihnen das Gefühl, ernst genommen zu sein. Sierras Eltern bekamen die Verfügung über James Wallys Grundstück und alle Gebäude. Sie ließen alles niederreißen. Nichts sollte mehr von ihm in dieser Welt existieren.
Oh, was hast du uns denn da für einen Fall mitgebracht?
Habe ich mir zwischendurch dann auch gedacht. Ich habe mir zwischendurch auch überlegt, ob ich das so doll auch ausführe. Aber ich fand es wichtig, irgendwie die Grausamkeit klarzumachen.
Absolut.
Weil er, oh, Leute, ihr müsst euch, wenn ihr jetzt den Videopodcast gesehen habt, dann habt ihr jetzt wahrscheinlich ganz, ganz viele Fotos gesehen. Es gibt auch wirklich viele Fotos.
Ja.
Aber wenn ihr ihn seht, oh, ich irgendwas
triggert in
ja,
dir.
Ja.
Der, also ich stimme dir zu, klar, die Details, die waren jetzt wirklich grausam und man möchte in wenigen bis keinen Fällen über eine verstorbene, getötete Person die nicht mehr hier ist, solche Details besprechen oder ausführen. Aber dieser Typ ist, also klar wäre das so ein bisschen rübergekommen mit seinen ganzen Lügen und diesen Sachen, die er so gesagt hat. Aber diese Grausamkeit, ich habe, wie gesagt, überall Gänsehaut gehabt, weil es so, so schlimm war. Wenn ihr die Details jetzt nicht gehört haben solltet, wir versuchen da jetzt auch nicht mehr im Detail drüber zu reden. Genau. Eine Sache habe ich noch, aber die ist ekelhaft, aber die ist, sage ich mal, nicht brutal, in Anführungsstrichen. Aber dann habt ihr an der Stelle eigentlich nichts verpasst, weil das möchte man sich eigentlich nicht anhören müssen. Nee. Aber es ist halt auch wichtig, wie du sagst, um feststellen zu können, was dieser Typ eigentlich für ein abgedrehtes Schwein ist.
Ja, das ist wirklich, also auch wie er die ganze Zeit in den Befragungen, es gibt wirklich unglaublich viel Videomaterial und Soundmaterial. Ich war kurz davor, das eigentlich für einen Sounds of Crime zu nehmen, diesen Fall, aber da wären die ganzen Infos, die wir haben, total untergegangen und
das wäre dem Fall nicht gerecht geworden, genau, weil der so intensiv ist und weil auch die Weise, wie er die Tat begangen hat, so wichtig ist. Und allein das hat ja schon fast 20 Minuten, 30 Minuten gefüllt.
Ja.
Deswegen ist es schon richtig so, dass es jetzt hier heute an dieser Stelle passiert und wir auch so viel Zeit haben, darüber zu sprechen. Alleine auch des Respektes wegen für Sierra.
Auf jeden Fall.
Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich mit dir darüber besprechen will.
Ich habe auch noch ein paar, die sage ich dann zum Schluss.
Ja, also, das war eine Sache, die hast du direkt im Fall schon, sage ich mal, wieder, nicht vorweggenommen, aber dann aufgelöst. Und das war der Punkt, als du erzählt hast, dass er da mit seinem Motorrad das Motorrad durchs Feld geschoben hat. Und dann habe ich mich gefragt, gab es die, also unabhängig von den Gegenständen, die gefunden wurden, gab es die Information vorher schon oder wusste man das, dass dann ein Motorrad durchgeschoben wurde oder halt irgendein zweirädriges Fahrzeug, was breitere Reifen als ein Fahrrad hat?
Ich gehe davon aus, dass das genauso wie die Fundgegenstände am Tatort noch nicht öffentlich gemacht wurde.
Ja.
Ich glaube, er konnte sich schon denken, dass diese Spuren in einem Maisfeld ersichtlich sind.
Ja.
Also ich denke nicht, dass das öffentlich war.
Ja, das habe ich dann in dem Moment nämlich gedacht, warte mal, also aus welchem Grund sollten die das der Öffentlichkeit mitteilen?
Ja.
Sie würden ja vermutlich erstmal nach einem Motorrad suchen, aber nicht unter dem Aspekt, dass da jemand jetzt ein Motorrad durchs Feld geschoben haben könnte, weil das ja viel zu viele Informationen sind. Mhm. Und je mehr du preisgibst, wie man ja jetzt auch hier in dem Fall merkt, desto weniger besteht die Chance, dass Täterwissen ans Licht kommt.
Und sich jemand verrät
von selbst.
Ja.
Total. Das ist ja schon ein sehr, sehr großer Punkt, auch mit diesen Gegenständen, die gefunden
wurden. Weil sie auch super genau waren, dieser Sicherungskasten.
Ja.
Also wie gesagt, Automotive Fuses oder Car Fuses.
Das Autoteil.
Oder ja, aber es ist eine spezielle Art. Es ist wohl irgendeine Art Sicherungskasten.
Mhm.
So, aber so ganz, ganz klein.
Ja.
Wie gesagt, ich kann nicht genau sagen, was das für.
Also, wir sind jetzt auch nicht die Kfz-Mäuse hier.
Genau.
Ne? Falls da jemand Bescheid weiß, gerne mal.
Gerne in die Kommentare, weil dann können die anderen Leute das auch direkt sehen.
Ganz genau.
Und auch das. Ja, dass er seinen Helm verloren hatte, wo ich mir so denke, okay, das würde aber auffallen, wenn ich einen Helm verliere. Das kriegt man ja mit, wenn du einen Helm verlierst.
Eigentlich schon.
Weil es ja ein ziemlich großer Gegenstand ist. Und auch dieses, okay, er hat einen Schraubenzieher verloren. Da war ja Blut drauf. Und da ist auch die Parallele zu dem Fall mit Robin Gardiner 1990. Und das musst du dir mal vorstellen, das ist 26 Jahre früher gewesen.
Ja.
Und er agiert genau so wieder. Das ist so krass.
Ja, was du auch gesagt hast, dass er dann im Gefängnis zu seinem Betreuer?
Genau, kurz nachdem er die Haftstrafe absolviert hatte. Danach hatte er noch so eine Art Betreuer-Bewährungshelfer, sowas.
Und zudem hat er ja gesagt, dass er daraus gelernt hat. Und bevor du den Satz beendet hast, habe ich schon gedacht, da kommt jetzt safe nichts Gutes bei raus. Entweder sagt er jetzt das, was er gesagt hat, oder er sagt, er hat daraus gelernt, er weiß schon, naja gut, wie er es beim nächsten Mal anders macht, auf jeden Fall. Und dass er sich einfach schon so weitergesponnen hat.
Mhm.
Die ganze Zeit hat er ja genug Zeit.
Ich habe auch mit keiner Faser daran gedacht, dass er sagt, ich habe aus meinen Fehlern gelernt, ich würde sowas niemals tun.
Nicht mitgerechnet.
Nee. Wenn du wirklich, ich versuche euch mal ein paar Videos reinzupacken von ihm auch. Ich weiß nicht, ob es genau Videos gibt, aber wenn, dann wenigstens die Tonaufnahmen.
Mhm.
wie er redet, wie er agiert, das hat mich so wütend gemacht. Und wenn ich dir, ich kann dir das gleich mal zeigen, wenn wir Abendbrot essen.
Ja.
Ich bin wirklich so wütend geworden und du wirst es auch werden.
Ja.
Weil er ist einfach so von sich überzeugt.
Ja. Oh, ich rage ja sowieso so schnell bei solchen Sachen.
Ja, es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Auch dieses Dude die ganze Zeit und Chicks. Und also so wie er sagt, so
Ach, er versucht
Weiber.
So cool zu tun.
Ja, ist er und gar nicht.
So einen auf Loki entspannt zu machen. Dabei versucht er auch die ganze Zeit, also gut. Ich weiß nicht, ob der versucht, irgendeine Aufregung zu überspielen. Vielleicht schon, weil ganz ehrlich, also du kannst noch so abgedroschen sein, wenn dir die Polizei am Arsch hängt, weil sie glauben, du hast jemanden umgebracht und du warst es auch und weißt, dass du alles Mögliche tun musst dafür, dass du jetzt nicht gefasst wirst und da sonst wen spielen musst, dann kannst du mir nicht erzählen, dass du dann nicht ein bisschen Angst bekommst.
Ja.
Und wie alt war der, als der die erste Tat begangen hat? Weißt du das?
Boah, da müsste ich jetzt rechnen. Also
1990 war die. Wie alt war er zum Tatzeitpunkt mit der
57.
Sierra? 31.
Mhm. Also müsste in seinen 30ern gewesen sein, ja.
Also noch 57? Oh, das ist, ich habe den noch nicht mal gesehen und ich finde den jetzt schon so eklig.
Der ist wirklich, wenn du, ja. Und das nicht nur jetzt am Äußerlichen, auch seine Taten und wie er redet, trägt dazu bei, dass man ihn irgendwie noch abstoßender
Voll.
Findet. Und er hatte ja auch irgendwie nie, er sagt, er ist auch dieses Freche mit diesem, ich mache jetzt Online-Dating gerade.
Alter.
Und jetzt ratet mal, sie war schon hier und ist sogar
nebenhausen. Auf Englisch hat er gesagt, guess what, ne? Ich finde das so, ja, dieses guess what ist so spitz.
Ah, ja.
Also wirklich ein ekelhafter Typ. Ganz am Anfang, oder naja, nicht ganz am Anfang, aber als sie ihm so ein bisschen auf die Schliche gekommen sind und dann bei ihm zu Hause waren, da hast du ja erzählt, dass er sagt, ja, er hatte ja auch schon irgendwelche Girls vom Online-Dating und das gefällt denen ja.
Es gefällt denen, in Ziploc-Tüten abgepackte Unterwäsche von ihm geschenkt zu bekommen, ja.
Ah, okay, weil für einen Moment habe ich so gedacht, der ist so überzeugt von dieser ganzen Scheiße. Ich hatte irgendwie im Gefühl, dass der überzeugt ist, dass das, was er da mit der Frau gemacht hat und damals schon machen wollte, dass ihr das gefällt. Diese unglaublich furchtbaren Details, die ich, wie gesagt, jetzt nicht nochmal wiederholen werde, aber alle, die es gehört haben, wenn wir uns jetzt mal aufs Gesicht beziehen, dann sind das so Dinge, der hat das genossen, dass sie da lag und sich nicht wehren konnte. Aber für einen Moment habe ich gedacht, und vielleicht hat er sogar gedacht, die findet das super geil. Weil, wenn er so viele komische Pornos guckt und da sieht, dass das irgendwie mit einer Lust verbunden ist und dann aber auch so ein Narzisst ist, der glaubt, alles, was er macht, ist gut und alles, was er macht, ist richtig und jeder liegt nur ihm zu Füßen, dass er einfach überhaupt keine, da sein Hirn hat überhaupt keine Gabe, das einzuschätzen, dass das dieser Person gerade so krass schadet. Und was ich richtig schwierig finde, jetzt zu sagen, aber vielleicht stimmst du mir zu, ich hätte Sierra gewünscht, dass sie sogar noch früher gestorben wäre, damit sie das nicht erleben muss.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Das habe ich in vielen Foren auch gelesen, dass viele sich gesagt haben, also weil der Todeszeitpunkt ist nicht zu 100% bestimmbar. Bestätigt. Ja. Sie gehen davon aus, dass Sierra am 21. Juli ermordet wurde und am 19. wurde sie ja entführt. Es kann natürlich auch der 22. gewesen sein. Gefunden haben sie
sie, glaube ich, am 20.
Ja.
Diese zwei Tage Quälerei, das, woran sie am Ende dann erstickt ist, das sind so schlimme Details und ganz offensichtlich, egal was sie getan hätte, sie hätte das Glück haben können, wie die Robin, zu entkommen, aber die Chance ist so gering und sie hat es ja safe probiert. Also dein Überlebenswille setzt in dem Moment ein. Du würdest alles dafür tun, dass du da wegkommst.
Ja, wenn wir mal an die Kratzer denken zum Beispiel, die er ja auch an den Armen hatte.
Sie hat sich versucht zu wehren und ab
und
dem Moment...
Und das ist eine Sache, die ich nicht verstehe. Sie hat DNA, männliche DNA unter den Nägeln.
Ja.
Er hat Kratzer an den Unterarmen. Kann es nicht sein, dass da forensisch vielleicht ein Fehler vorliegt, dass die DNA nicht ausdrucksstark genug war unter ihren Fingernägeln, zu bestätigen, dass sie von James ist und dass sie jetzt einfach eher als nicht identifizierbar ja, angegeben wird, weil es nicht zu 100% sein kann, ja, dass es seine
zum
ist.
Zum Glück gibt es genug andere Beweise, oh, ja, die ihn dann oder die dann auf jeden Fall dazu führten.
Oh Gott, so viele Beweise, das hatten wir, glaube ich, in noch keinem Fall, wo es wirklich so klar war, dass es kein anderer Täter sein kann. Aber ja, ich muss zugeben, ich finde es wirklich, wenn es kein forensischer Fehler war mit der DNA, super komisch. Und viele sind sich wirklich sicher, dass der Bruder von ihm damit drin hängt.
Das habe ich zwischendurch auch gedacht. Mhm.
Das denken wirklich viele. Ja. Aber dieser wurde dann sicherlich, denke ich, auch, darüber konnte ich nichts finden, aber ich denke mal, dass er auch, die DNA auch überprüft wurde von ihm.
Ja.
Und ja, also entweder muss ein Fehler vorgelegen haben oder er hatte wirklich Hilfe.
Hm.
Und vielleicht war sogar der Bruder schon eingeweiht, wenn er mitgeholfen hat, schon eingeweiht, als er ihn das erste Mal gerufen hat. Denn er hat ja im Endeffekt sein Motorrad nicht durchs Maisfeld nach Hause geschoben, ja, sondern er wurde ja von seinem Bruder abgeholt. Motorrad haben die dann auf seinen Truck geladen, sind dann losgefahren. Dann ist er eine Stunde später wieder zum Tatort gefahren, um Sierra dann zu holen, weil auf dem Motorrad ist es halt
schwierig,
unmöglich.
Ja. Und du hattest ja erzählt am Anfang, dass der Bruder auch diagnostiziert ist, oder?
Er hat mehrere Geschwister und ich weiß nicht, ob genau das, okay, der Bruder ist.
Ja.
Aber genau, sein Bruder und
Familiär schon.
Genau, er ist familiär vorbelastet und so Sachen wie Depressionen und so weiter, psychische Erkrankungen sind ja unter anderem vererbbar.
Ja.
Heißt jetzt nicht, dass zweifellos jeder daran erkrankt in der Familie, aber es ist natürlich, es wurde ihm ja im Endeffekt dann auch nachgewiesen,
ja,
dass er eben einige Persönlichkeitsstörungen hat, also einmal diese antisoziale und die narzisstische Persönlichkeitsstörung und dann ja auch Paranoia und Depressionen und halt diese Marihuana-Sucht, die, ja, ja, die kam mir eigentlich schon sofort in den Sinn, habe ich schon sofort dran gedacht.
Ja, wenn der Bruder nur annähernd so viel oder nur annähernd die mentalen Probleme hatte wie er, dann kann ich mir auch vorstellen, dass der da mitmacht, ohne darüber nachzudenken, was das jetzt für Konsequenzen haben könnte oder dass sie nicht gefasst werden, wenn er ihm dann noch gut zuredet. Er scheint ja eine Person zu sein, die glaubt, alle manipulieren zu können und irgendwie immer nur gut auf sie einreden muss und dann funktioniert es schon. Und ich denke auch, dass das an vielen Stellen funktioniert, beziehungsweise fruchtet. Aber ich glaube eher, weil er so unangenehm ist und die Leute dann einfach sich so denken, lass mich einfach in Ruhe.
Ja, ja, was auch schon eine Red Flag ist, ist ja die Beziehung zur Mutter.
Oh, da hat es mich so geschüttelt.
Ja. Also,
was ist denn da los?
Ja, also man kann natürlich jetzt nicht, das kann man jetzt nicht verifizieren, dass wirklich die sich jetzt,
ja, war ja niemand dabei,
öfter in der Scheune getroffen haben, geraucht haben und ja, da
ob es vielleicht auch so ein bisschen Hörensagen ist, weil man so diese Situation daraus spinnt, dass er so abgedreht ist und dann ja vielleicht irgendwie, wenn er high ist, da keine Ahnung, also wenn er da einen gebufft hat, dann wird er sich sicherlich mal irgendwie in ein Porno reingezogen haben. Aber ob mit der Mutter zusammen, also wenn, dann ist das absurd, dann ist das, dann, aber wir wissen es nicht. Und auf der anderen Seite haben wir auch schon von anderen Fällen hier in unserem Podcast gehört, in denen es ganz andere Situationen gab. Ich erinnere zum Beispiel an den Inzestfall,
ja,
wo auch die Mutter in dem Fall etwas an ihrem Sohn gesucht hat, was da nicht hingehört.
Mhm. Ja, ja, ist richtig. Und man kann ja auch davon ausgehen.
Und da war ja die Situation auch so. Also nicht genauso, aber der Vater alkoholkrank, die haben sich irgendwann getrennt und diese Vater- bzw. Ehemann-Figur für die Mutter war nicht mehr da.
Ja. Ja, man kann sich auch sicher sein, jetzt um auf die Scheune nochmal zurückzukommen, man kann sich auch sicher sein, dass er, wenn er Sierra dort festgehalten hat, was ja ziemlich wahrscheinlich ist, weil ja ihre DNA auf dieser Luftmatratze gefunden wurde, dass er sie dann mit dieser Cam beobachtet hat, mit dieser Nanny-Cam.
Hm.
Und ihr dann auch diese Erwachsenenwindel angezogen hat und auch ja auf das Grab, naja, nochmal seine Fäkalien hinterlassen hat, um sie wahrscheinlich einfach noch über den Tod hinaus zu erniedrigen,
ja,
oder so. Und das ist halt auch so eine Sache, wo man schon gemerkt hat. Und wie offensichtlicher soll es noch gehen, die Handschuhe mit in das Grab, was er da ausgehoben hatte für sie, reinzuschmeißen, dass seine DNA an dem Handschuh trägt.
Ich glaube ganz ehrlich, dass der einfach irgendwann müde davon war, diese Tat durchzuziehen. Dass der dann, dass der am Anfang noch total passioniert war darüber, was er mit ihr machen kann und was da jetzt vor sich geht und am Ende einfach dann, keine Ahnung, keinen Bock mehr hatte, so ein Grab auszuheben und sich da noch drum zu kümmern und daran zu denken und das zu machen, so, also keine Props an Leute, die das machen, aber das ist ja schon sehr, da muss man ja schon sehr, sehr viel bedenken, wenn man nicht gefasst werden möchte.
Ja, das
und
stimmt.
Dass das am Ende einfach so, naja, und vielleicht auch, dass er sich so dachte, die müssen jetzt halt weg. Ja. Wo soll ich die sonst hinschmeißen?
Ja, also man kann auf jeden Fall davon ausgehen, das habe ich euch ja auch schon erklärt, oder davon geht ja auch die Staatsanwaltschaft aus, dass er ja Serientäter ist, deswegen hat er auch so viele Anklagen bekommen. Also die
Safe. Hallo, der hat das
19 Anklagepunkte.
Der hat das vorher, die 26 Jahre vorher gemacht und in der Zeit gar nicht.
Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Wie lange war er im Gefängnis? 3 Jahre?
Mhm.
Das ist so ein
Witz, ey. Ja, wegen guter Führung. Eigentlich sollten es 6 bis 10 sein.
Ja, manipulativer Typ.
Ja, also wirklich ein richtig, richtig schlimmer Mensch.
Ja.
Und nee, also er feiert sich auch selber wirklich extrem. Also bei den Selfies, die er zum Beispiel macht, da hat er dann so eine ganz dunkle Sonnenbrille auf und guckt ganz böse ins Bild. Oh, ich habe auch eine Referenz aus meinem Privatleben zu einer Person, die ähnlich aussieht. Und deswegen fand ich es irgendwie noch gruseliger, weil ich diese Person damals auch sehr komisch fand.
Ich finde, es ist ganz oft die Körpersprache. Es ist nicht mal unbedingt das Aussehen.
Nee, finde ich auch.
Sondern die Körpersprache. Und wenn jemand so hampelig zur Todesstrafe, mir ist in dem Moment aufgefallen, dass wir das nicht allzu häufig haben im Podcast.
Ja.
Also ich mache ja hauptsächlich die nationalen Fälle und du die internationalen. Und ich würde mal sagen, gerade, also es ist in sehr vielen Staaten auf der Welt immer noch sehr gängig, die Todesstrafe zu verhängen. Aber gerade im US-amerikanischen Raum, in sehr vielen Bundesstaaten, ist das auf bestimmte Weisen ja immer noch der Fall, dass sowas verhängt wird und dass jemand dann zur Todesstrafe verurteilt wird, auch wenn es da vielleicht in den meisten Fällen oder in den häufigeren Fällen nicht zukommt und sie tatsächlich eines natürlichen Todes sterben. Aber ja, der Gedanke kam mir, dass wir das nicht so oft haben.
Ja,
und wie überzeugt er, wir haben ja zwischendrin schon mal drüber gesprochen, aber wie überzeugt er davon ist, dass er niemals an der Todesstrafe sterben wird, also an der Hinrichtung, sondern am natürlichen Tode.
Mhm. Ja, das ist halt auch wieder so ein bisschen Teil seines Super-Selbst. Ich will nicht sagen selbstbewusst, weil das ist ein positives Wort. Ich will eigentlich eher sagen,
seines Egos.
Ja, so.
Aber die Todesstrafe, ich habe da eine sehr gespaltene Meinung zu. Weil in solchen Fällen denke ich mir so, was soll die Welt noch mit diesem Menschen? Gleichermaßen verstehe ich natürlich auch, wenn man sagt, man kann nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, das geht nicht. Und dann bist du in Anführungsstrichen
nicht besser
als diese Person. Für mich ist ein großer Unterschied, ob jemand mit einer Spritze zum Beispiel getötet wird und er einschläft, als wenn jemand mit sonst was gefesselt wird und erstickt wird.
Ja, finde ich auch.
Aber es ist eben immer so eine Sache, ne? Wie man sich das selbst auslegt, wie man darüber denkt. Ich glaube, da spalten sich halt echt auch alle Meinungen sehr.
Ja, ich habe auch ein paar Forumseinträge dazu gelesen. Und einige haben da auch geschrieben, in solchen Fällen, wo Menschen zu Tode gequält werden, wünschten die sich, die Kommentare verfasst haben, dass Täter so hingerichtet werden, wie sie ihre Opfer hingerichtet haben. Ich habe das nur gelesen.
Ja.
Und weil ich dann auch so ein bisschen darin versunken bin, wie die Leute dann so auf das Todesurteil reagiert haben. Es gibt ja auf beiden
Großer
Seiten...
Diskussionsbedarf.
Genau, es gibt auf beiden Seiten Menschen, die eine starke Meinung haben, eine radikale Meinung haben.
Oh, voll.
Es ist sehr, 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 sehr schwierig, das einzuordnen. Ich finde, es wird wahrscheinlich, wie du sagst, auch wieder darauf hinauslaufen, dass es Jahre und Jahre und Jahre weiter weggeschoben wird, weil man einfach diese eine Sache immer noch nicht klären kann, wo ist diese DNA her?
Hm.
Und das ist, glaube ich, noch so ein Ding, was die Staatsanwaltschaft und das Gericht und alles Mögliche, alle möglichen Institutionen davon abhält, diese Todesstrafe durchzuführen. Mhm. Weil die sehen sich ja dann später in der Verantwortung, sich zu erklären.
Sie sind nicht bei 100%.
Ja.
Und das geht würde halt man nicht. Sich wünschen im Fall einer Todesstrafe, dass man sich sicher sein kann, was wo passiert ist und dass er der alleinige Täter zum Beispiel ist.
Ja, und also, dass er die Tat begangen hat, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Also ich persönlich bin mir da sehr sicher, er wurde verurteilt, aber ich bin mir auch sehr sicher, bei dir habe ich das jetzt auch schon so rausgehört, und ich bin mir eigentlich auch sicher, dass unsere Hörer draußen eine ähnliche Meinung haben werden, zumindest der Großteil.
Ja.
Und ich finde es wirklich einfach herzzerreißend, was dort passiert ist. Aber ich kann den Fall jetzt auch mit einer etwas positiveren Sache beenden. Und zwar hat Josh die Organisation Keep Our Girls Safe gegründet. Die klärt über die Gefahren für junge Mädchen und Frauen auf und gibt auch Selbstverteidigungskurse kostenlos für Frauen und junge Mädchen. Und ihre Tante Tara hat auch eine Non-Profit-Organisation ins Leben gerufen. Die nennt sich Justice for Sierra und hat auch ähnliche Ziele wie die Organisation von Josh, also Bewusstsein schaffen, für mehr Selbstbewusstsein generell und auch für Selbstverteidigung und ja auch für die Gefahren, die halt Menschen wie wir, Frauen, sich jeden Tag konfrontiert sehen.
Ja.
Und die Familie weiß auch, dass Sierra das so gewollt hätte. Sierras Eltern und ihre Angehörigen haben auch so eine Art Gesetz ins Leben gerufen, die jetzt versucht wird, in mehreren Staaten auch durchzusetzen. Und die nennt sich Sierra's Law und besagt, dass einmal die Behörden, aber auch Privatpersonen in einer Datenbank einsehen können, welche oder ob verurteilte Straftäter in der Umgebung leben. Und das finde ich ein schwieriges Thema. Denn gerade wenn Menschen resozialisiert sind, ich finde, ich habe dazu keine Meinung.
Ich finde, es sollte nicht öffentlich zugänglich sein.
Ja.
Ich finde, es sollte die Möglichkeit geben, darauf zuzugreifen, wenn man einen Antrag stellt. Mhm. Und es muss einen Grund haben. Mhm. Wenn es zum Beispiel grundsätzlich auch um Kinder, aber vor allem um junge Mädchen geht. Mhm. Und man zieht mit dem Kind dahin, wie gesagt, Kinder grundsätzlich eigentlich. Dass man dann das Recht darauf hat, dort reinzuschauen, um sicher gehen zu können, dass man jetzt nicht Zaun an Zaun mit einem Sexualstraftäter wohnt, der irgendwann mal in seinem Leben ein Kind missbraucht hat. Mhm. Aber dass die registriert sind, die das eingesehen haben, sodass man auch eine Strafverfolgung rückwärts in Kraft setzen kann oder beziehungsweise zumindest beobachten kann, falls da jetzt eine Person bei dem auftaucht oder dass man zumindest weiß, okay, die hat sich darüber informiert, der und der Straftäter zum Beispiel oder Straftäterin ist davon jetzt betroffen, und wenn dann dieser Person was angetan wird, da tauchen eine Gruppe mit Baseballschlägern auf und kloppen den zusammen zum Beispiel, dass dann zumindest gewusst wird, wer hat denn angefragt für diesen Raum.
Finde ich eine gute, finde ich.
Und dass man dann nämlich genau weiß, in welcher Area wurde angefragt, wer war das und welche Menschen haben sich, sag ich mal, welche Ergebnisse hat diese Person eingesehen.
Okay, also sagst du, wichtig, aber nicht öffentlich zugänglich.
Ja, einfach also
schon
auch,
öffentlich zugänglich, aber unter bestimmten Auflagen und nicht einfach, ich kleppe meinen Laptop auf und gucke.
Genau, also eigentlich nicht öffentlich zugänglich, sondern mit einem Antrag.
Ja,
das ist natürlich das ist natürlich wieder eine Verwaltungsmacht, die da irgendwie an den Tag gelegt werden muss.
Ja.
Aber darum geht es ja, das Land dort jetzt zum Beispiel sicherer zu machen.
Genau.
Und
ich meine, bei Sierra's Law geht es jetzt nicht nur um Sexualstraftäter, aber es geht um violent crimes. Das sind alle Straftaten, würde ich sagen, die Körperverletzung einschließen oder einen Übergriff an einen anderen Menschen körperlich.
Ja,
da stimme ich dir zu, finde ich auch. So fände ich es, glaube ich, besser gelöst, als es einfach öffentlich zugänglich zu machen.
Das ist unverantwortlich und das ist so dieses, hier macht, was er damit wollt.
Das ist Selbstjustiz vorprogrammiert.
Oder, richtig, du befeuerst es halt, dass das passiert. Und wie du sagst, es ist einfach auch resozialisierten StraftäterInnen vorbehalten, ein ruhigeres Leben zu führen. Und
es gibt
zumindest
ja auch
eine Sicherheit zu haben, wenn sie resozialisiert werden konnten. Weil, da sind wir uns ja einig, es gibt Täter oder Täterinnen, die aus ihren Fehlern gelernt haben, die eine Therapie gemacht haben, die gelernt haben, mit den Dingen umzugehen, die sie beschäftigt haben, die sie beeinflusst haben, die sie am Ende zu einer Tat geführt haben. Und
die auch verstehen, dass ihre Tat schlimm war und sie es nur in diesem Moment nicht so gesehen haben, jetzt aber an dem Punkt sind zu sagen, das, was ich getan habe, das kann ich nicht rückgängig machen, aber ich kann mich nicht mehr so verhalten in Zukunft.
Ja, das
solche
ist halt
Straftäter gibt es ja auch.
Ja, das ist ein Prozess, der stattfinden muss und der funktioniert auch nicht in einem Jahr oder so. Aber wenn jemand so etwas durchlebt hat und da gehört auch extrem viel dazu, da geht es mir nicht darum, dass eine Person es geschafft hat, aus dieser Situation rauszukommen, sondern dass sich eine Person dafür bereit erklärt, sein komplettes Leben oder ihr komplettes Leben umzukrempeln und zu sagen, ich möchte ein besserer Mensch werden, dann ist es für mich nicht die richtige Stelle oder dann ist es für mich nicht der richtige Weg, für alle zugänglich zu machen, wo diese Person wohnt und was die irgendwann mal gemacht hat.
Ja, finde ich auch.
Aber krass. Also es ist wichtig, dieses Law, aber eben unter Vorbehalt, dass es nicht frei zugänglich ist.
Ja, unter Überwachung einfach. Einfach unter Überwachung.
Da sind doch die US-Amerikaner eh gut, was Überwachung angeht. Ja. Warum dann sowas? Aber das ist ja sowieso crazy mit den öffentlich zugänglichen Daten in den US-amerikanischen Staaten. Also
hast du nicht sogar in irgendeinem Fall schon mal irgendeinen Kennzeichen oder so überprüft auf irgendeiner Seite?
Ja, es gibt, du musst einfach nur den Namen eingeben und dann, nee, das Kennzeichen eingeben, genau. Das war bei dieser Christmas Parade.
Ja.
Und da gibst du einfach nur das Kennzeichen ein und dir wird der Name ausgespuckt, welche Vorbesitzer das Auto hatte. Du kannst nicht nur den Besitzer oder die Besitzerin herausfinden, die jetzt in dem Moment das Auto besitzt.
Oder das Kennzeichen zumindest, ja.
Genau, sondern eben auch, keine Ahnung, ein paar davor.
Das ist
so absurd. Mhm. Ja, ihr merkt, das ist ein intensiver Fall, da kann man wirklich, wirklich lange drüber sprechen.
Und wir müssen das jetzt hier auch abbrechen, glaube ich, sonst... Also nachher ist die Folge noch 2 Stunden lang, das hört sich ja auch kein Mensch an.
Ja, wir müssen gar nichts, aber wir haben ja noch was anderes hier im Podcast. Deswegen würden wir euch bitten, wenn ihr was zu dem Fall zu sagen habt, dann posten wir euch einen Instagram-Post dazu. Da könnt ihr auch nochmal die Bilder sehen, die bereiten wir euch auf. Wir haben das ja sonst jetzt immer gemacht, dass wir so ein Video gepostet haben, wo die Bilder durchliefen, aber wir haben es jetzt geändert, weil der logische Punkt angebracht wurde, dass man sich die Fotos nicht so lange angucken kann und dann das Video mal von vorne schauen muss.
Also du kannst nicht zurückgehen und dir das Foto von eben nochmal angucken, sondern du musst das Video nochmal von vorne schauen.
Genau.
Das fanden wir dann irgendwann auch ein bisschen nervig und haben dann gesagt...
Ja, haben uns gedacht, dass wir da jetzt halt einen Swipe-Post machen, dass ihr dann einfach die Fotos anschauen könnt, die Bildunterschrift und da hin und her swipen könnt, wie ihr wollt. Und das findet ihr auch bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast.
Mit UE.
Genau. Also schaut da gern vorbei, lasst uns wissen, was ihr zum Fall denkt. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viel Diskussionsmaterial jetzt hier im Fall.
Extrem.
Und haltet nicht zurück, seid aber respektvoll.
Genau. Und auch zu den anderen Menschen in den Kommentaren.
Ja.
Das ist, ne, ihr wisst, mega, mega wichtig.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, richtig viele denken immer so, ah ja, spannend, denken sich so ihren Teil. Bitte, 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 wenn ihr das jetzt gerade hört und uns bei Instagram folgt oder vielleicht auch noch nicht, kommentiert mal, weil das ist unglaublich wichtig für den Podcast an sich, für das Instagram-Profil, dass wir neuen Leuten ausgespielt werden, dass der Podcast wachsen kann, aber natürlich auch, weil wir uns mit euch unterhalten wollen und mit euch interagieren wollen. Und das geht nur, wenn ihr uns auch schreibt, weil wir haben unseren Teil jetzt hier geleistet und jetzt seid ihr dran.
Genau.
Und damit?
Ich dachte, du sagst jetzt sowas,
das geht mir richtig ans Herz.
Nee, ich habe mir noch nie so viel durch die Haare gefasst wie in diesem Fall hier heute, also die Leute, die den Videopodcast gesehen haben.
Auch Miste, wollte ich gerade sagen, dass wir das jetzt hier an der Stelle erst erwähnen, aber ihr könnt natürlich auch diese Folge als Videopodcast sehen.
Habe ich vorhin schon.
Stimmt, ja, das ist richtig. Falls ihr jetzt noch nicht wisst, wo ihr lang müsst und schon aus Anweisung nicht ganz folgen konntet, dann schaut ihr mal in der Episodenbeschreibung. Da findet ihr den Link zu unserem Patreon, falls euch das was sagt. Damit unterstützt ihr den Podcast, unsere neuen Projekte und ihr könnt den Podcast früher hören als alle anderen.
Wow.
Werbefrei.
Boah.
Und als Video, also ihr seht Bilder, ihr seht vielleicht ein paar Videosequenzen, falls wir die haben, ihr seht unsere Reaktionen.
Das ist fast besser, als man sich's vorstellen kann, oder?
Ja, und jetzt stellt euch mal vor, ihr sitzt so abends auf der Couch oder beim Putzen. Weißt du, wie oft ich das mache, dass ich mir mein Handy irgendwo hinstelle, egal ob es ein Video ist oder nicht und einfach so, keine Ahnung, ich rödele hier, putze, sonst was und dann gucke ich zwischendurch drauf. Ist einfach schön. Es ist einfach schön. Ihr könnt das natürlich auch als Samstagabendbeschäftigung nutzen.
Ja,
wenn ihr wollt.
Es füllt ein Abendprogramm, würde ich sagen, ein kleines.
Genau, und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr da vorbeischaut.
Ne?
Und jetzt kommen wir zu unseren
mörderisch
guten Faves. Das wird jetzt die neue Melodie. Nicht mehr mit
Scheiße. Ja, da kriegen wir auch oft Rückmeldungen, dass das
nervt.
Das wird gehatet. Das ist ein Sound, der wird gehatet von euch.
Aber wisst ihr, und genau deswegen lassen wir ihn drin.
Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, der ist ja schon seit der ersten Folge.
Ich weiß ja nicht, was er jetzt den Platz füllen soll. Es soll ja auch ein bisschen funny wirken.
Aber ich weiß auch nie, warum du das genommen hast. Also ich habe ja auch nichts gesagt.
Weil es ein bisschen funny wirken sollte.
Ja. Ja, wir spielen es jetzt einfach nicht mehr so lange ein.
Hm? Ja, wir machen es jetzt immer kürzer, bis es irgendwann nicht mehr da ist.
Genau. Hast du einen Favorit?
Ja.
Oh.
Habe ich den schon genannt? Nee.
Siehst du, jetzt geht's schon wieder los. Naja, Folge 95, ne? Krass.
Krass.
Ist nicht krass? 95? Folge 95.
Ach so, weil man dann nicht mehr so viele Favoriten hat?
Nee, weil wir schon so viele genannt haben, wir jetzt gar nicht mehr wissen.
Ach so.
Was haben wir jetzt schon genannt? Da verliert man doch den Überblick, weil es schon 95 Folgen sind.
Ja,
ist das nicht krass?
Aber das ist jetzt die 96.
Nein.
Doch.
Nein.
Nein?
Nein.
Hm. Ach stimmt, ich habe die Ungeraden momentan. Nee.
Nee.
Doch.
Hör auf rumzuspinnen. Guck jetzt.
Mach ich den Instagram-Post halt beim nächsten Mal wieder falsch.
Ja. Den sind wir wieder richtig.
Okay, mein Favorit ist mein neuer Schreibtischstuhl. Habe ich den schon genannt? Nein.
Nee.
Hast du vorhin auch schon Probe gesessen?
Ja.
Also, ich muss kurz dazu sagen, normalerweise sieht man unsere Favoriten ja bei Instagram in unserem Story-Highlight. Hast du das weitergemacht? Nö, gut, ich nicht auch nicht. Nachdem schon nur dann so nachlässig wurde und ich eigentlich mal durchgezogen habe,
hat
sie gesagt, ich mach das. Dann habe ich gedacht,
ich habe das auch ein paar Wochen gemacht.
Nö, wisst ihr was? Und weil es jetzt so ist,
oh Gott,
bleibt der...
Ne, der Favorit bleibt ein...
Ich wollte gerade sagen, bleibt dem Videopodcast vorbehalten, aber ich habe auch keine Lust, diesen Stuhl jetzt zu fotografieren, dass du den da einblenden kannst.
Mensch, es wird doch jetzt wohl nicht schlimm sein.
Nee, das ist richtig. Die Mühe seid ihr mir wert. Mal gucken. Vielleicht fängt das auf Instagram nochmal an. Geht da wegen anderer Dinge hin, nicht wegen der Favoriten. Mein Favorit ist mein Schreibtischstuhl.
Ja, der ist wirklich sehr schön.
Und der ist sehr, sehr, sehr bequem. So, diesen Struggle hatten wir vor kurzem schon mal im Gespräch über ergonomische Stühle und schöne Stühle für den Schreibtisch. Und ich habe mich für den schönen Stuhl entschieden. Da steht in der Beschreibung bei Amazon, Hashtag Werbung, dass der auch ergonomisch ist. Glaube ich jetzt nicht ganz, aber ich rede es mir ein.
Naja, ergonomisch ist ja relativ.
Heißt ergonomisch bequem, dann ja.
Nee, es gibt ja, also guck mal Leute, das hatte ich in der Ausbildung. Es gibt ja bestimmte Richtlinien, die einen Stuhl...
Ergonomisch
machen. Und vielleicht reicht da für den Hersteller deines Stuhls schon, dass er höhenverstellbar ist und lehnenverstellbar. Das vielleicht reicht, eine Sache zu erfüllen schon, um sich
ergonomisch... Memory Foam.
Ja gut, das ist jetzt nicht ergonomisch.
Sieht schick aus. Das ist auch nicht ergonomisch, aber das ist ein Pluspunkt.
Kannst du mal deinen Stift nicht in mein Gesicht hier pieksen?
Er sieht gut aus.
Ja.
Und
er hat eine super breite und tiefe Sitzfläche, was saugeil ist.
Ist super bequem und mir ging es ja auch darum, dass ich hier mal einen Stuhl habe, wenn ich jetzt zum Beispiel Freunde zu Hause habe, hier um meinen Couchtisch drumherum. Hm. Ich habe ja keinen Sessel, aber den kann man weiter runterstellen und der ist so bequem, da kann man sich auch mal draufsetzen zum Fernseh gucken.
Das stimmt, also wirklich, ich habe schon zu Saskia gesagt, ich habe mir einen ähnlichen jetzt bestellt und wenn meiner blöd ist, dann stelle ich mir ihren, weil der ist wirklich, wirklich gut.
Ja.
Aber meiner hat einen ähnlichen Schnitt. Mal sehen.
Aber die Übersicht, die kam mir auch sehr bekannt vor.
So vielleicht gleicher Hersteller?
Ja, also zumindest gleicher Verkäufer. Werden wir sehen. Ich bin auch gespannt, wie deiner ist. Aber safe ähnlich.
Naja, ich füge euch dann später mal ein Bild an, wenn es mal mein Favorit wird.
Naja, werden wir sehen, ob du das machst. Was ist dein Favorit? Oh, ich habe hier fast an meinem Mikrofon genuckelt. Ja, jetzt hast du sich nichts überlegt in der Zeit. Multitasking.
Naja, ich hab einen Favoriten.
Aber da könnte keine Serie.
Nein, ich könnte jetzt 50.000 Stunden darüber erzählen. Aber Leute, ich bin jetzt Gartenbesitzerin. Genau. Ja. Ihr habt es doch alle schon geahnt. Guck mal, ich habe doch die letzten Wochen...
Das hat sich doch schon angebahnt.
Ja, ich habe doch nur darüber gesprochen. Indoor-Gardening war es erst. Mhm. Dann war es Outdoor-Gardening. Und da hättet ihr das schon merken müssen. Also wundert euch jetzt nicht.
Da war es ja schon vorbei.
Ja. Ja, da war es schon um mich geschehen. Hm. Ich sag,
jetzt ist eine Gartenmaus.
Genau, ich sage auch nicht so Garten dazu, weil das ist ja dann schon eher so ein, so quotendeutschen Ding. Sondern ich sage Wochenendgrundstück.
Ach so.
Mit Bungalow da drauf. Genau, es ist ein Wochenendgrundstück, damit es nicht so, damit es nicht so, so bauerntöpelmäßig rüberkommt.
So, ihr passt mal auf. Wir beiden Mäuse, wir kommen aus dem Osten. Mhm. Wer das noch nicht wusste, habt ihr wahrscheinlich schon rausgehört. Und, und meiner Meinung nach klingt Garten jetzt nicht wie Quotendeutsche, aber Jarten klingt wie Quotendeutsche.
Ja.
Also wenn du sagst, ich bin im Garten, dann finde ich, klingt das einfach, als hättest du einen kleinen süßen Garten. Wenn du sagst, ich bin im Jorten, dann erwarte ich da schon noch mit dem Radler.
Ja, das kannst du antreffen. Es ist, ich fühle mich ein bisschen spießig. Guck mal, Leute, ich habe jetzt einen Garten habe ich und einen Wohnwagen. Oha. Also wie deutsch kann es noch werden?
Oha.
Also wie das deutsch Einzige, Mitte 60.
Das ist deine Haarfarbe, ja. Die macht dich nämlich zur Irin.
Okay. Ja, und ich.
Oder sind die Schotten rot?
Ich weiß es nicht. Naja, irgendwie von da. Und ich bin jetzt aber an dem Punkt, ich ziehe ja, also ich möchte aus meinem Garten einen Schnittblumengarten und einen Gemüsegarten machen. Mhm. Genau. Und es soll natürlich auch ein bisschen Erholung sein. Einen Pool gibt es dort schon. Da bin ich jetzt sehr froh
drüber. Ey, so krass.
Ja, ich werde dort auch dieses Jahr meinen Geburtstag feiern. Also, gut, ich weiß, dass nur 2 meiner Freunde das hören, die zu meinem Geburtstag eingeladen werden. Glaube ich, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. 2, ja. Und ich finde es eher traurig, dass es nur 2 sind, aber ihr, Knutschi. Na, du bist dann auch eingeladen. Ich habe im September Geburtstag
für... Ich muss dir wohl übel zuhören.
Ich habe im September Geburtstag für alle, die sich jetzt wundern.
Für alle, die auch kommen wollen.
Nee, um Gottes Willen. Nee, dann kriegen die Leute da einen eine Schock, die da auch einen Garten haben. Nee, Leute, hört mal zu.
VIP-Party.
Ne?
Können wir doch mal so einen Podcast-Treffen da machen?
Ach ja, mit anderen Podcasts, meinst du?
Nee, ich meinte eigentlich mit HörerInnen.
Ach so, nö, ich würde dann...
Oh nö, ihr seid nicht eingeladen. Also wenn ich mal irgendwann einen Garten habe, dann dürft ihr bei mir kommen.
Okay.
Erscheinen.
Okay. Dann nehmen wir dich beim Wort. Nee,
ich werde keinen Garten haben, weil ich bin eine faule Sau.
Guck mal, Leute, ich kann es euch nur empfehlen. Es ist, und das habe ich auch schon von professioneller Seite mir sagen lassen.
Von professionellen Gärtnerin?
Nee, nicht von professionellen Gärtnerin, aber von der professionellen Seite habe ich mir sagen lassen, dass es für die Psyche extrem gut ist.
Oh, ist es.
Ist es wirklich. Etwas
Hallo,
mit den Händen
du bist an der frischen Luft, du arbeitest
Leute,
mit den Händen.
Ihr wisst gar nicht, wie schön es ist, wirklich. Ich fühle mich, also der Trend geht immer mehr dazu hin. Ich kann später sagen, ich hatte das schon, bevor es cool war. Verstehst du? Und ich bin sehr froh, dass mein lieber Herr Freund den ganzen Spaß immer mitmacht und immer meine komischen Ideen, ich will jetzt nicht sagen unterstützt, aber sie zumindest akzeptiert und toleriert.
Ich wollte gerade sagen, toleriert war das Wort.
Ja, also und ganz heimlich hat er auch jetzt Spaß dran, im Garten was zu machen.
Wenn du ihn anguckst, dann ist das Lächeln weg.
Ja, genau. Er freut sich nur
der
heimlich.
Der lacht nur hinter vorgehaltener Hand.
Genau. Aber er hat sich schon 2 Geräte gekauft.
Ich habe heute nur Scheißkommentare hier zwischendurch geliefert.
Ja, nur.
Ich sage zu allem, zu jedem Satz, den du bisher gesagt hast, habe ich irgendwas gesagt.
Sagst du irgendeinen Quatsch? Ja, ist mir auch schon aufgefallen.
Sorry.
Nein, alles gut. Sonst sagen die Leute wieder, wir streiten uns hier in der Podcast-Folge.
Ja.
Nee, aber mein Favorit ist Garten. Ich kann euch immer mal ein bisschen zeigen, was bei mir so gewachsen ist.
Wo,
ne?
Denn?
Wenn ich,
wo denn?
Was?
Einen Favoriten? Den du nicht postest?
Könnt auf meinen Instagram gucken. In meinen Highlight werde ich das schon reinmachen.
Da könnt ihr nochmal vorbeigucken.
Genau. Da werde ich euch mal zeigen, wenn ich meine kleine Zucchini geerntet habe.
Ja.
Und was ich dann im Endeffekt darauf mache.
Da werden dann schöne Zucchini-Boote draus gemacht. Für die nächste Toba-Waren-Party.
Mhm.
Werbung.
Ja, genau. Gut. an der Stelle würde ich jetzt die Folge auch mal beenden. Ne?
Machst du heute.
Mach ich heute.
Mach mal du heute.
Und mit Chinoas abschließenden Worten.
Seid immer nur zu anderen. Das ist Make-up wichtig.
Beenden wir hier die Folge. Und,
ich dachte, du redest jetzt einfach im Monolog weiter. Und mit Chinoas abschließenden Worten.
Ach so, nee. Ein bisschen muss ich dich ja wohl mit einbinden. Leute, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder zu einem Sounds of Crime. Das bringe ich dann wieder mit. Und ich hoffe, ihr habt bis dahin eine schöne Zeit. Saskia, du willst vielleicht auch noch mal was sagen?
Habt's fein. Passt auf euch auf. Jetzt hätte ich beinahe so drin gesagt, mit Chinoas abschließenden Worten, aber die habt ihr schon
naja,
gehört.
Komm, wir machen es noch mal richtig, damit die Leute mit einem vertrauten Gefühl hier rausgehen.
Cut. Habt's fein, passt auf euch auf und mit Chinoas abschließenden Worten.
Seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig.
Beenden wir hier diese Folge. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss, Leute.
Überdosis Crime.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.